Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Enne Seidel. Guten Morgen. Papua-Neuguinea ist ein Inselstaat im Pazifik, der die Folgen des Klimawandels heftig zu spüren bekommt. Erst vor wenigen Wochen gab es dort einen Erdrutsch mit vielen Toten. Bei uns hier in Tag für Tag geht es gleich um die Situation der Menschen vor Ort und um die Rolle der Kirchen in diesem Land, in dem viele Christinnen und Christen leben und das sich gerade auf einen Besuch von Papst Franziskus vorbereitet. Bei dem schweren Erdrutsch in Papua-Neuguinea vor knapp 2 Monaten wurden mehrere Bergdörfer verschüttet. Mehr als 2000 Menschen sind dabei vermutlich ums Leben gekommen. Extremes Wetter, starker Regen, Überschwemmungen, all das bestimmt den Alltag der Menschen in Papua-Neuguinea. Dazu kommen politische Probleme. Das Land ist zwar eine Demokratie, kämpft aber mit Korruption und Kriminalität. Außerdem kommt es immer wieder zu Gewalt zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Das katholische Hilfswerk Missio mit Sitz in Aachen engagiert sich seit langem in Papua-Neuguinea. Mit dem Präsidenten von Missio, Dirk Bingener, habe ich vor der Sendung gesprochen. Der katholische Priester war erst vor kurzem selbst vor Ort in Papua-Neuguinea. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie geht es den Menschen jetzt, knapp 2 Monate nach diesem verheerenden Erdrutsch?
Zunächst einmal ging es nach dem Erdrutsch ganz konkret darum, den Menschen zu helfen mit Akuthilfe, also Lebensmittel beispielsweise. Mittlerweile hat unter anderem auch die Kirche Camps aufgebaut, also Unterkünfte für die Überlebenden. Und langfristig oder mittelfristig wird es jetzt darum gehen, neue Orte, neue Plätze für die Menschen zu finden. Und da geht es entweder darum, die Häuser wieder aufzubauen vor Ort oder eben die Leute umzusiedeln. Das ist so die Situation, die wir derzeit mitbekommen hier von Missio in Aachen.
Der Klimawandel und die Folgen des Klimawandels stellen den Inselstaat vor große Probleme, habe ich gerade schon gesagt. Wie wirkt sich das ganz konkret aus auf den Alltag der Menschen?
Der Klimawandel, der wirkt sich tatsächlich ganz konkret aus. Es gibt eine ganze Reihe von sehr kleinen Inseln, die drohen zu überschwemmen. Dann können die Leute dort nicht weiter wohnen und leben. Dann müssen die Menschen umsiedeln. Bei größeren Inseln ist es so, dass beispielsweise Nutzflächen verloren gehen, dass sie versalzen, dass auch Brunnen beispielsweise Trinkwasser zunehmend versalzt. Und was man dagegen tun kann, ist beispielsweise Mangroven pflanzen, dass man also die Küste sichert und nicht zu sehr viel Land verliert. Dann kommt insgesamt die ganze Natur im Klimawandel natürlich durcheinander. Und das heißt natürlich für Menschen, die sehr stark auf Landwirtschaft angewiesen sind, dass auch hier die Rhythmen durcheinander geraten. Und das sind alles sehr, sehr konkrete Auswirkungen. Die Menschen sind sehr direkt der Natur ausgesetzt und den Naturgewalten, wie beispielsweise an dem Erdrutsch in den vergangenen Monaten zu sehen ist.
Und was fordern die Menschen, was getan werden müsste, auch international getan werden müsste, um ihren Staat vor den Folgen des Klimawandels zu schützen?
Na, zunächst einmal wissen die Menschen, dass sie, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, die schlimmsten Folgen tragen müssen. Das heißt, das empfinden die Leute dort sehr klar. Und dort wird natürlich auch gefordert, dass die Klimaziele eingehalten werden, dass wir unsere Lebensweise ändern. Und was eigentlich nochmal ganz besonders ist, dass gerade die Materialien für Technologien der Energiewende, die gebraucht werden, also Kupfer, Nickel, seltene Erden, in Papua-Neuguinea abgebaut werden und dort der Abbau die Umwelt zerstört. Und das ist was, was Menschen dort bemerken, und daraus leiten sie Forderungen ab im Hinblick darauf, dass jetzt der Kampf gegen den Klimawandel nicht wieder auf ihre Kosten geht.
Und wenn Sie als Mensch aus einem Industrieland jetzt dort zu Besuch sind, hatten Sie den Eindruck, dass da trotzdem noch Gesprächsbereitschaft da ist, trotz allem? Oder werden Sie dann schon als, ja, ich sag mal, als Mitschuldiger wahrgenommen?
Nein, also als Mitschuldiger wird man dort nicht angesehen, sondern erstmal sind die Leute sehr, sehr froh, dass man von so weit herkommt und sich für sie und für die Lebensumstände interessiert. Und dann ist es natürlich so, dass die Menschen auch dankbar sind, dass man die Zusammenhänge gemeinsam diskutiert, weil die Fragen von Ausbeutung oder von Klimawandel sind oftmals Dinge, die auch zum Teil ja nicht offen dort diskutiert werden. Also man sagt den Leuten, wenn internationale Konzerne dort Rohstoffe abbauen, man sagt den Leuten ja nicht, wir beuten jetzt das Land aus und gehen dann wieder und hinterlassen die Umweltzerstörung, sondern das sind natürlich Dinge, die auch manchmal ja im Verborgenen passieren. Und dass Menschen kommen und dass man darüber miteinander ins Gespräch kommen kann. Das sind die Menschen in Papua-Neuguinea, die ich jetzt getroffen habe, einfach auch sehr dankbar dafür.
Es gibt in Papua-Neuguinea, das habe ich gerade schon gesagt, viele verschiedene Bevölkerungsgruppen. Insgesamt über 800 Sprachen werden dort gesprochen. Und es kommt auch immer wieder zu Gewalt zwischen diesen Gruppen. Worum genau geht es da in diesen Konflikten?
Ja, es geht oftmals um Eigentumsfragen, also um Land. Also wenn Menschen vom Land abhängig sind, sozusagen von der Bebauung des Landes, dann wird darüber eben auch viel gestritten und über Wasser auch sehr stark. Und dann gibt es eben auch eine Reihe von familiären Konflikten, die sehr gewaltsam ausgetragen werden, weil es oftmals jetzt mittlerweile auch moderne Waffen dort gibt. Und das ist eine schwierige Mischung dort.
Ihr Hilfswerk unterstützt vor Ort vor allem auch Frauen, versucht sie zu unterstützen. Wie ist die Situation von Frauen in Papua-Neuguinea?
Ja, die Situation von Frauen ist oftmals schwierig, weil ihnen nicht die gleichen Rechte de facto zugestanden werden wie den Männern. Frauen und besonders auch Kinder sind Gewalt ausgesetzt. Und deswegen unterstützt MISSIO ganz konkret Schutzhäuser für Frauen. Wir haben ja in Papua-Neuguinea, wie in vielen anderen Ländern der Welt, auch noch das Thema Hexenwahn. Das heißt also, dass Frauen beschuldigt werden der Hexerei. Und dass das oftmals durch so einen Sündenbockmechanismus entsteht. Also passiert etwas in einer Gemeinschaft und dann muss jemand dafür verantwortlich sein. Und dann wird eine Frau dafür verantwortlich gemacht und dann eben ganz schrecklich gefoltert oder gequält. Und diese Frauen muss man dann aus den Gemeinschaften herausnehmen. Und sie können oftmals dann in Schutzhäusern überleben und dann auch ihre Zukunft gestalten. Das ist das eine. Das zweite ist die Frage von Empowerment von Frauen. Wir haben viele Frauengemeinschaften, die wir unterstützen. Und was uns besonders am Herzen liegt, ist die Ausbildung von Ordensfrauen. Es geht natürlich in Papua-Neuguinea sehr stark auch darum, heimische Christinnen und Christen auszubilden. Das gilt für die Priester, für die Ordensfrauen auch, für Führungsaufgaben in der Kirche.
Die Mehrheit der Menschen in Papua-Neuguinea sind Christinnen und Christen verschiedener Konfessionen. Was würden Sie sagen, welche Funktion haben die Kirchen in Papua-Neuguinea?
Also die Kirchen sind Bildungsträger, geht es um das Thema Schule, Ausbildung. Es geht in dem Teil, in dem ich war, jetzt in Bougainville, da gab es bis 98 einen Bürgerkrieg, geht es um Versöhnungsarbeit sehr, sehr stark. Dann, das hatte ich schon erwähnt, die Förderung von Frauen. Und natürlich gibt es eine Menge prekäre Situationen. Ich war beispielsweise in einem Stadtviertel, da arbeiten 10% der Menschen, haben Arbeit. Da sind die Zäune um die Kirche sind höher als der Kirchturm. Und die Jugendlichen, mit denen wir gesprochen haben und auch mit den Müttern, die haben immer gesprochen von innen und außen. Das heißt also, innen, innerhalb der Kirche ist das friedlich und brauchen sie keine Angst zu haben. Aber außerhalb der Kirche, im Stadtviertel, ist es eben gewaltvoll. Das heißt, Kirche kümmert sich im Grunde um das Thema Bildung, um Menschen im prekären Verhältnis, um Arme, um Kinder und Jugendliche, um Frauen, um Mütter. Das ist so die Rolle der Kirche. Und die Kirche mahnt natürlich auch, gerade im Hinblick auf das Thema, was wir eben schon besprochen haben, die Ausbeutung der Natur, die Zerstörung der Umwelt, die Fragen des Klimawandels. Also die Kirche hat dort auch eine mahnende Stimme.
Sie sind ein katholisches Hilfswerk und arbeiten daher vor Ort natürlich mit der katholischen Kirche zusammen. Haben Sie das Gefühl, das ist eine Zusammenarbeit wirklich auf Augenhöhe? Gelingt das?
Ja, also natürlich gibt es immer ein Gefälle im Hinblick auf die Frage, werden jetzt Projekte gefördert oder werden sie nicht gefördert? Aber dadurch, dass wir im Grunde genommen ja selber auch keine Personen vor Ort haben, sondern immer die jeweilige Ortskirche unterstützen und auch nur das unterstützen, was dort vorgeschlagen wird, deswegen glaube ich schon, dass uns das gelingt. Und wir sind in dem Prozess derzeit, dass wir eigentlich nicht wollen, dass so viele Entscheidungen in Aachen getroffen werden, sondern dass die jeweiligen Bischofskonferenzen vor Ort entscheiden. Und wir bauen in verschiedenen Ländern der Erde jetzt Büros auf und begleiten diesen Prozess. Wir wollen das alles nicht hier entscheiden, sondern wir wollen gerne, dass die Leute es vor Ort entscheiden. Insofern, das gelingt sicherlich noch nicht in allen Bereichen, aber wir sind da auf einem, finde ich, ganz guten Weg.
Und wie ist das Verhältnis zwischen den Kirchen in Papua-Neuguinea und der Politik? Ist die Kirche auch ein politischer Akteur?
Ja, also ich habe es jetzt wahrgenommen im Hinblick auf diese mahnende Funktion der Kirche. Und natürlich spricht man auch die Fragen von Korruption an. Und natürlich spricht die Kirche auch an, dass es ein sehr reiches Land ist von Rohstoffen her und dass da eben wenig übrig bleibt bei der Bevölkerung. Das ist eine Rolle, die die Kirche sicher einnimmt. Und da, wo sie im Grunde genommen eigentlich staatliche Funktionen übernimmt im Bildungsbereich und in der Sorge um die Armen.
Papst Franziskus hat für September einen Besuch angekündigt in Papua-Neuguinea. Was erwarten die Katholiken im Land von diesem Besuch?
Also ich würde jetzt zunächst einmal sagen, die freuen sich riesig auf den Besuch des Papstes, weil natürlich der Papst ein Land, was vermeintlich nicht oder was nicht immer im Mittelpunkt steht, allein aufgrund der geografischen Lage, dadurch natürlich in den Mittelpunkt der interessierten Öffentlichkeit gerät. Das heißt, sie nehmen erstmal wahr, der Papst sieht uns, er macht diesen weiten Weg, für jemanden im Alter des Papstes ja auch anstrengenden Weg, und sieht es. Und das ist, glaube ich, jetzt erstmal das Grundgefühl. Und dann, denke ich, ist die Erwartung, dass der Papst die Themen anspricht, die die Leute betreffen. Also das Thema Klimawandel, das Thema Gewalt und wie man aus dem Evangelium heraus Verhältnisse auch einfach verändern kann. Das ist, glaube ich, eine Erwartung, die man an den Papst hat.
Das sagt Dirk Bingener, katholischer Priester und Präsident des Hilfswerks Missio, über Papua-Neuguinea, eines von 50 Ländern weltweit, in denen sich Missio engagiert. Vielen Dank, Herr Bingener, für das Gespräch und für die Eindrücke von Ihrer Reise.
Danke.
Es war ein überraschender Fund, als ein Vorstandsmitglied der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main in einem Schrank einen Kasten mit Karteikarten entdeckt hat. Auf diesen Karten stehen die Namen und Lebensdaten von tausenden Frankfurter Jüdinnen und Juden, die nach 1933 von den Nazis deportiert wurden. Es sind zwar nur wenige Infos, aber ein Anhaltspunkt, den die Gemeinde zum Anlass genommen hat, genauer zu recherchieren. Mithilfe einer Historikerin hat sie die Biografien von 75 Menschen rekonstruiert, die in dieser Deportationskartei verzeichnet sind. Daraus entstanden ist ein Buch, das an die Schicksale der deportierten Jüdinnen und Juden der Stadt Frankfurt erinnert. Jan Tussing stellt es uns vor.
Colin Julius, geboren am 13.10.70 in Offenbach. Zuletzt wohnhaft Frankfurt am Main, Ulmenstraße 13, deportiert am 19.10.41 nach Litzmannstadt.
Diese wenigen Angaben, geschrieben mit Schreibmaschine, alles, was von dem Frankfurter Juden Julius Collin 1945 bekannt war. Die Zeilen stehen auf einer kleinen Karteikarte, die der Rabbiner Leopold Neuhaus nach seiner Rückkehr aus Theresienstadt angelegt hat. Rund 10.000 Frankfurter Juden und Jüdinnen wurden nach 1933 von den Nationalsozialisten deportiert. Ihr Schicksal war unbekannt und wurde nur zum Teil nach 1945 dokumentiert. In einer Karteikartensammlung der wiederbegründeten jüdischen Gemeinde. 6.500 Schicksale befinden sich in dieser in Deutschland einzigartigen Deportationskartei, sagt Marc Grünbaum, Vorstand der jüdischen Gemeinde in Frankfurt.
Diese ersten Aufzeichnungen von Rabbiner Neuhaus, die dienten Familienangehörigen, die zum Teil entweder überlebt oder geflohen waren, dazu zum Beispiel auch Ansprüche im Rahmen des Bundesentschädigungsgesetzes geltend zu machen.
Der Frankfurter Rabbiner Leopold Neuhaus notierte alle Informationen, die er nach der Auslöschung seiner Gemeinde finden konnte. Wer sich wann und wo nach 1945 gemeldet hatte, wurde akribisch notiert. Bis in die 1960er Jahre wurden diese Karten benutzt, um Rentenansprüche geltend zu machen oder auch Schaden- und Restitutionsansprüche. Dann aber fiel die Deportationskartei in Vergessenheit und schlummerte vor sich hin, bis Marc Grünbaum eines Tages den Stahlschrank der jüdischen Gemeinde wieder öffnete und staunte.
Überraschung schon, weil es außergewöhnlich und ungewöhnlich ist, dass eine Gemeinde selber diese Daten gesammelt hat. Das mit Sicherheit. Uns ist keine andere Gemeinde in der Bundesrepublik bekannt, die insoweit aktiv geworden ist. Da gab es ja andere Anlaufstellen für Überlebende oder überlebende Familienangehörige. Das Internationale Rote Kreuz hat ähnliche Listen geführt. Das Arolson-Archiv dann auch später. Aber dass eine Gemeinde selber Ansprechpartner gewesen ist, war eher der Ausnahmefall.
6.500 Menschen, von denen kaum mehr als der Name bekannt war. Schicksale, Geschichten, Gesichter, von denen fast nichts übrig geblieben war. Marc Grünbaum entschied sich daher, zum 75-jährigen Jubiläum der Wiederbegründung der Frankfurter jüdischen Gemeinde für eine Publikation, die eine Brücke zur Vergangenheit schlagen sollte. Titel 75 Leben.
Dass wir diesen Menschen aus diesem sehr schlichten, sehr bürokratischen Karteikarten im Grunde genommen wieder ein Gesicht geben und ihnen mit ihren Lebensläufen auch ein Teil des Gedenkens an sie und der Würde wieder zurückgeben.
Die Aufgabe, die Namen der Karteikarten mit Leben zu füllen, hatte die Historikerin Maike Brücken. Die Provenienzforscherin suchte sich 75 Gemeindemitglieder aus und recherchierte über viele Jahre zu deren Leben.
Es ist meist einfacher, etwas über jemanden herauszufinden, die oder der zu Lebzeiten schon eine bekannte Person gewesen ist. Also die Schauspielerin Magda Spiegel beispielsweise war weit über Frankfurt hinaus bekannt. Sie finden Zeitungsartikel, Plakate, Rezensionen. Anhand dessen können Sie ein Leben einigermaßen nachvollziehen.
Maike Brücken wollte für ihr Werk ein breites gesellschaftliches Spektrum abbilden. Alte und Junge, Männer und Frauen, berühmte, aber auch unbekannte Menschen. Herausgekommen ist ein umfangreiches, schönes Buch, das die heutige Frankfurter jüdische Gemeinde mit der damaligen verbindet.
Jan Tussing über das Rechercheprojekt 75 Leben. Die jüdische Gemeinde in Frankfurt am Main hat in einer Deportationskartei Namen von Jüdinnen und Juden gefunden und in einem Buch deren Lebensgeschichten erzählt. Die Corona-Pandemie hat den Alltag vieler Menschen ziemlich auf den Kopf gestellt, auch den der Grafikdesignerin und Comiczeichnerin Felice Mehr. Wegen der Pandemie gab es erstmal keine Grafikaufträge mehr, dafür aber plötzlich viel Zeit. Und die hat die Comickünstlerin kurzerhand genutzt, um den Jakobsweg zu laufen. Seit Jahren ist das Pilgern auf dem Jakobsweg ein Trend. Hunderttausende Menschen wandern jedes Jahr bis nach Santiago de Compostela in Nordspanien, wo der Weg endet. Felice Mehr hat ihre Pilgerreise in kleinen Comics festgehalten, die sie später auch als Buch veröffentlicht hat. Und da ist sie nicht die einzige Comic-Künstlerin. Unsere Kollegin Andrea Heinze hat gleich noch ein weiteres Comic über den Jakobsweg entdeckt und gelesen.
Es sind die kleinen Details des Pilgerns, die Felice Mehr für ihren Comic Pilgern in Bildern mit lockerem Strich und fröhlichen Farben aufmalt. Wunderschöne Sonnenaufgänge, wie die Füße nach einem Tag Fußmarsch dampfen, wie die Zeichnerin von Wasser und Brot lebt, wenn zwei Tage lang kein Supermarkt auf dem Weg liegt, oder wie man den Rucksack richtig packt, in dem auch ihr Aquarellmalkasten seinen Platz hat.
Jeden Tag ein Comic über das, was ich erlebe, was ich denke. Und tatsächlich hat sich dann ziemlich zu Anfang herausgestellt, ist Frau G. aufgetaucht, G. wie Gott. Das ist also eine sehr üppige, lustige Frau im pinkfarbenen Kleid. Die beschützt mich halt auch. Oder ich spreche mit ihr oder ich sag mal, hey, Felice, so nicht.
Aufgeben zum Beispiel geht nicht. Felice Mehr startet den Jakobsweg an ihrem Wohnort im niedersächsischen Bad Bevensen, rund 3200 Kilometer vom Ziel in Santiago de Compostela entfernt. In Deutschland und Frankreich gibt es zwar weit verzweigte Zubringerwanderwege, aber keine engmaschigen Unterkünfte und Verpflegungsstellen, wie es sie auf dem Jakobsweg in Spanien gibt. Das führt zu romantischen Nächten unter freiem Himmel, kann aber auch sehr ungemütlich werden. Und wenn alles schief geht, sich der Himmel verfinstert und nicht einmal das örtliche Pfarrhaus einen Platz zum Schlafen anbieten will, dann steht Frau G. hinter Felice Mehr und schiebt sie weiter.
Das Wetter zieht sich zu und es fängt ein totaler Starkregen an und ich bin gerade am Ortsausgang. Jedenfalls habe ich irgendwie gedacht, ich laufe jetzt weiter, es wird schon irgendwas kommen. Und gleichzeitig dachte ich, es ist total bescheuert, aus der Stadt rauszulaufen. So. Und tatsächlich gab es dann so ein Industriegebiet und da gab es dann so ein Zelt, wo Fliesen gelagert wurden. Das war meine Rettung. Ich konnte in dieses Zelt rein und habe eine wunderbare Nacht, völlig im Trocknen. Es ergibt sich immer eine Lösung.
Frau G. verkörpert im Comic das Prinzip der Hoffnung und Güte. Wenn ein Pensionswirt später am Abend für die Pilgerin noch ein Zimmer fertig macht oder eine Frau ihr Bananen schenkt, dann hat Felice Mehr Frau G. hinter diese Menschen gemalt. Mitunter ist Frau G. auch so etwas wie eine moralische Instanz, die erlaubt, ein Stück des Pilgerwegs mit dem Auto zu fahren oder an einem katholischen Abendmahl teilzunehmen, obwohl sie geschieden ist und lesbisch und wieder verheiratet. Man könnte sagen, dass sich Felice Mehr da eine ziemlich unorthodoxe Frau Gott ausmalt.
Ich bin in der DDR groß geworden, streng atheistisch und habe mich irgendwie Anfang 2000 taufen lassen und das hat Konsequenzen. Also ich bin nicht so geprägt von einem bösen oder strafenden Gott, das ist definitiv der Vorteil. Aber ich genehmige mir dann halt auch so mal meinen eigenen Blick und Frau G.
Neben Frau G. gibt es für Felice Mehr eine weitere Begleitung. Menno, ein kleiner grüner Drache, der gern auf der Schulter der Zeichnerin sitzt und eher für ein kindliches Lustprinzip steht. Menno liebt es, Pilgerstempel zu sammeln, und wenn es irgendwo ein Eis gibt, will er es haben.
Mein Motiv zu laufen war, andere mitzunehmen. Ich habe eine Crowdfunding-Kampagne, das heißt, dass sie täglich meine Comics lesen. Also sie können sie umsonst lesen, aber ich kann halt nicht von umsonst leben. Und es gibt tatsächlich Menschen, die das so toll finden, dass sie da regelmäßig was bezahlen. Und für die ist Menno eigentlich, also sie spendieren Menno lieber ein Eis als mir einen Kaffee. So real ist der. Und wehe, ich sag mal was Böses zu Menno oder genehmige ihm irgendwas nicht im Comic, dann kriege ich richtig Ärger. Also wir streiten uns immer noch, wer eigentlich der Sidekick ist, er oder ich.
Felice Mehr ist inzwischen auch nach Trondheim und Rom gepilgert und hat jeden Pilgertag für das Internet und das Buch Pilgern in Bildern aufgezeichnet. Neben all dem Humor und Alltagsbeobachtungen zeichnet sie immer wieder auch ihre Auseinandersetzung mit der christlichen Lehre, wie ganz normale Gottesdienste nach langer Wanderung zu emotionalen Erlebnissen werden und wie das Pilgern Raum gibt, sich mit all dem zu beschäftigen, was im Alltag keinen Platz findet. Zum Beispiel die zerrüttete Beziehung zur eigenen Mutter. Das Pilgern wird für Felice Mehr zu einem spirituellen Weg zu sich selbst und zur Gemeinschaft, die sie auf dem Jakobsweg in Spanien erlebt.
Also für mich, die halt so ganz lange so ganz allein unterwegs war, so quer durch die Landschaft gelaufen ist, war das plötzlich, ich fühlte mich, sag mal, so fast wie gepampert. So, ja, also weil es gab immer Unterkünfte und Verpflegung und sogar noch am Wegesrand stehen irgendwelche Menschen mit Kaffee oder Schalen mit Obst. Das ist ganz zauberhaft. Und dann sind halt immer Menschen, die denselben Weg gehen. Also man geht ja zum Teil, geht man dann zusammen oder man trifft sich abends. Also es ist dann irgendwie schon fast wieder wie so eine kleine Familie. Und das habe ich halt vorher, wenn ich alleine unterwegs bin, gar nicht.
Der mehrfach preisgekrönte norwegische Comiczeichner Jason beginnt seine Pilgerreise wie die allermeisten in Saint-Jean-Pied-de-Port. Jason ist für seine anthropomorphen Figuren bekannt. Sich selbst wie die übrigen Pilger zeichnet er als aufrecht gehende Hunde. Jason nähert sich mit lakonischem Ton dem Pilgern als Massenphänomen, mit dem er fremdelt.
Ich esse allein. Ich habe noch mit keinem einzigen Pilger gesprochen.
Ist eines der kurzen Zitate, die er über die mit knappen Strichen gezeichnete traurige Gestalt seines Hundealter-Egos schreibt. Alle anderen Pilger kommen in dem Comic mühelos miteinander ins Gespräch. Auch dieser Comic, ein Norweger auf dem Jakobsweg, zeigt Alltagsbeobachtungen. Schlafsäle mit Etagenbetten, über denen frisch gewaschene Socken hängen, endlose Feldsteinmauern und Pilgerstätten, die so überfüllt sind, dass kein spirituelles Gefühl aufkommen will. Das wirkt wenig einladend. Trotzdem zeigt Jason mit kleinen Veränderungen in Bild und Text, wie er langsam Teil der Pilgergemeinschaft wird.
Ich liege lange wach. Hoffentlich bin ich nicht abhängig geworden und kann nur noch bei Geschnarche einschlafen.
Die Erfahrungsberichte des Pilgerns auf dem Jakobsweg von Jason und Felice Mehr können unterschiedlicher nicht sein. Da ist auf der einen Seite Jason, der Einzelgänger, der sich mit reduzierten Mitteln seiner Einsamkeit widmet. Und auf der anderen Seite die kontaktfreudige und neugierige Felice Mehr, die all die inneren und äußeren Beobachtungen farbenfroh ausmalt. Für beide aber hat das Ankommen eine besondere Bedeutung. Jason scheint geradezu erleichtert, als er am Meer seine Füße ins Wasser taucht und endlich allein ist. Und Felice Mehr ist erleichtert, dass sie ihre Aufgabe bewältigt hat.
Was für mich wirklich mal so ein Ankommen war, das war tatsächlich, als ich durch Deutschland, Frankreich und dann in Saint-Jean-Pied-de-Port, wo der eigentliche Camino beginnt. Das war für mich, war das so der berührendste Punkt von Ankommen, weil klar war, jetzt kann ich das schaffen.
Comics über den Jakobsweg, gelesen und vorgestellt von Andrea Heinze. Und das war Tag für Tag, Redaktion Andreas Mein. Hier im Deutschlandfunk geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Marktplatz. Und da geht's heute um Sauberkeit zu Hause, worauf man beim Putzen wirklich achten sollte und welche Putzmittel eigentlich empfehlenswert sind. Dazu gleich viele praktische Tipps bei meiner Kollegin Kerstin Ruskowski. Ich bin Anne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.